Schneidig, der Mehr als Fußball Podcast mit Ralf Exel und Taufik Kali.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schmeidig, der Mehr als Fußball-Podcast. Inzwischen schon Folge Nummer 11. Und das passt eigentlich heute, denn es gibt ja so einen Spruch, 11 Freunde sollte es sein. Und da sage ich erstmal, wir beide sind die Gewöhnlichen am Mikrofon. Mein Name ist Ralf Exel und?
Ja, ich bin Taufik Kalil und Folge 11. Und Ralf, uns gelingt beim Mehr als Fußball-Podcast etwas, was uns so noch nicht gelungen ist. Wir haben heute zum ersten Mal einen Fußballer zu Gast.
Wir haben einen Fußballer zu Gast, aber er ist sogar ein bisschen mehr als Fußballer. Das muss man sagen, er ist ein Mann, der auf und neben dem Fußballplatz gekämpft hat wie kaum ein anderer. Er ist deutscher Meister mit dem Hamburger SV geworden, Europacup-Sieger geworden, Nationalspieler, aber er ist auch Motivator, er ist auch Schauspieler und er ist eine starke Stimme gegen Rassismus, den er leider selbst intensiv erleben musste. Wir sagen herzlich willkommen, Jimmy Hartwig.
Grüßt euch. Danke, dass ich bei euch mitmachen darf.
Haben wir dich gut vorgestellt?
Ja, super. Ich habe jetzt.
Haben wir was vergessen?
Nein, es passt schon. Allzu viel war nicht gut.
Jimmy, wir haben ganz zu Beginn, wir steigen immer ein mit so einem kleinen, ich meine, du als Sportler weißt, dass das Wichtigste vor jedem Spiel ist der Warm-up, damit man richtig reinkommt. Wir machen Warm-up, hopp oder top. Wir stellen immer eine Entweder-Oder-Frage und du gibst uns darauf eine Antwort. Entweder lässt du es bei der Antwort oder aber du begründest es ein bisschen, was meistens auch amüsanter ist. Und zwar wollen wir wissen, erste Frage, Zweikampf? Also so richtig rein oder Technik?
Zweikampf und Technik.
Er macht es uns gleich mal richtig schwer.
Ein Zweikampf gehört dazu. Wenn ich heute Fußball sehe, wenn die Kollegen, die heute spielen, sich nur gerempelt werden, fallen sie hin und denken, sie sind tot, die haben einen Dumm-Dumm-Geschoss, die fallen um, sind tot. Das macht keinen Spaß. Und technisch natürlich, wenn ich Bayern München sehe und sehe, wie die spielen, mit einer Freude, mit Herz, da bin ich manchmal traurig, dass ich da nicht mehr mitspielen kann.
Wenn man dein Leben zurückblickt, wie gesagt, viel dabei, Schauspiel, Fußball, Kabine, also Stadion oder eher Bühne?
Diese Frage ist mir schon öfters gestellt worden. Ich glaube, das ist gleich. Diese Kabine ist vor dem Spiel, dieser Nervenkitzel vom Spiel und die auf der Bühne, der Umkleideraum. Oder, ja, da bin ich noch nervöser. Also das ist ganz schlimm. Ich muss mich auch zurückziehen. Wenn ich rausgehe, ich weiß, eine Stunde habe ich Auftritt, dann ziehe ich mich zurück. Die Kollegen wissen das auch. Die lassen mich dann auch in Ruhe, weil ich dann richtig runterkommen muss und das Ganze im Kopf behalte. Da habe ich eben behalten, das ist eh drin. Aber es ist sehr schwer. Also du kannst es nicht, es ist dasselbe. Fußball und Theater ist dasselbe. Ich kann es nur kurz nochmal erläutern. Fußball hast du einen Trainer, Theater hast du einen Regisseur. Beim Fußball hast du einen Spielmacher, beim Theater hast du einen Hauptdarsteller. Beim Fußball hast du eine Mannschaft, da hast du ein Ensemble. Und ich glaube, das ist es gleich. Du musst auf den Regisseur hören, du musst auf den Trainer hören. Und vor allen Dingen musst du immer gut zusammenarbeiten mit der Mannschaft und mit dem Ensemble. Wenn du anfängst rumzuspinnen, die lassen dich, das heißt bei uns auf Schauspieler heißt das Waschmaschine, die geben dir keine Texte mehr, die geben dir nichts mehr, geben sie dir und dann stehst du im wilden Wald. Und beim Fußball ist es so, wenn du da 10 Minuten im Spiel rumläufst und dann anspielst, du siehst, dass das alles gleich ist und hervorragend ist. Deswegen liebe ich ja dieses Theaterspiel.
Du bist ja jetzt in deinem jetzigen Leben, in deinem zweiten Leben ein Schauspieler, aber früher natürlich weltbekannt als große Fußballlegende. Für vor allen Dingen zwei Vereine stehst du, für den Hamburger SV. Mit dem hast du den Europapokal der Landesmeister, also für die etwas Jüngeren, das ist das, was man heute Champions League nennt, gewonnen. Damals, da durften nämlich in diesem Wettbewerb nur die Landesmeister mitspielen und nicht bis zu Platz 64
ehrlich,
irgendjemand. Ehrlich. Und du bist ein absoluter Held des TSV 1860 München. Wir hatten bei uns hier die Bashis und der Ralf, einer von den beiden Friseuren, das ist der Ur-60er, hat ja uns eben erzählt, der Jimmy Hartwig hat gesagt, hey, du musst mal schauen, schau dir mal die alten Szenen an, 77 Aufstieg. Wenn wir dich jetzt entscheiden müsstest, jetzt wird's schwierig. Ja, jetzt machst du dir Freunde auf der einen und keine auf der anderen, HSV oder 60?
Die Frage ist, habe ich überhaupt Freunde?
Viel.
Nein, es ist so, 60 München war natürlich ein Sprungbrett. Ich bin nach 60 gekommen, da war der Max Merkel Trainer. Da bin ich behandelt worden wie ein Stück Dreck. Sage heute, ich spiele auch, Kohlhoff, wie es alle heißen, die haben sich dann auch einmal zu Wort gemeldet. Und dann kam Heinz Lukas und der hat zu mir gesagt, du bist ein Rotdiamant, den werde ich jetzt schleifen. Und er hat aber gewusst, dass er da zu dieser Zeit einen sehr schwierigen Menschen bekommen hat. Ich war ein sehr schwieriger Mensch. Niemand wusste, warum ich schwierig war. Ich habe selber auch nicht erkannt, warum ich so schwierig bin. Das habe ich erst im hohen Alter erlebt mit einem Psychologen, der mir mein ganzes Leben da aufgearbeitet hat. Ich war ein Mensch gewesen, der immer nur, Entschuldigung, diesen Ausdruck in die Fresse gekriegt hat. Und jetzt darfst du Fußball spielen. Und jetzt wärst du auf einmal, weißt du, kriegst einen Brust und da, oh, die Jimmy Hartwig und bla bla bla. Und dann wärst du größenwahnsinnig. Und ich bin größenwahnsinnig geworden, weil ich eine große, meinen Mund aufgerissen, sinnlos. Ich habe gemeint, ich muss mich zu jedem zum Wort melden. Das ist totaler Blödsinn. Aber das war ein Lernprozess und das hat mir sehr geschadet als Fußballer. Überall sehr geschadet. Bis ich dann gemerkt habe, da, so geht's nicht. Und das hat der Heinz Lukas mir ein bisschen ausgetrieben, aber es hat lang gedauert, bis Menschen das richtig an mir ausgetrieben haben. Hamburger Sportclub ist natürlich so, dass ich zu einer europäischen Spitzenmannschaft gekommen bin. Und alle in München, einige Vorstandsmitglieder in München, haben gesagt, jetzt geh her, jetzt geht er zu den Hamburger auf, der schafft es doch nicht, in 3 Jahren ist er wieder hier. Dann habe ich gesagt, nein, ich werde direkt Stammspieler. Da waren Leute gespielt, Kevin Keegan, Manny Kals, wie sie alle hießen, im Tor Nokli.
Also, Felix Magath.
Ja, den vergesse ich manchmal. Felix Magath vergesse ich manchmal. Er vergisst mich auch. Aber nein, und dann bist du auf einmal ein Stammspieler. Und dann hast du die besten Trainer für mich der Welt. Das war Branko Cepec. Und dann mein Ziehvater Ernst Happel. Gott hab ihn selig. Die haben mich so an die Hand genommen und habe gesagt, du, weißt schon Bescheid, jetzt verheiratet, Kind. Ich weiß, du bist den Damen sehr, sehr nahe. Sag ich, naja, Trainer, was wollen Sie? Soll ich den Männern sehr nahe sein? Dann hat er Ernst Happel ja einer, der immer so einen Schmäh drauf gehabt hat. Na, erst, so Weiber ist schon in Ordnung, okay, was Bescheid. Und das ist so, ich sage Hamburg und München, das sind zwei verschiedene Welten. In einer Welt habe ich gelernt, wie man es nicht macht. Und in der einen Welt habe ich gelernt, wie man es machen sollte.
Also aber beides. Beides, oder? Es ist in deinem Herzen beides drin.
Das ist selbstverständlich.
Wenn man die Antwort hört, ist die nächste Frage eigentlich fast schon beantwortet. Die würde nämlich heißen, Klartext oder Diplomatie?
Das ist sehr gut.
Beides, oder?
Auch beides. Nein, ich will Klartext sprechen. Und ich liebe Menschen, wenn ich, zum Beispiel, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Jimmy Hartwig, ich mag sie nicht. Ich sag, ja, warum? Er kann mir nicht erläutern, warum er mich nicht mag. Er ist sofort die Diskussion auf. Wenn er sagt, das und das, dann kann ich mich entschuldigen. Ich kann mich entschuldigen. Aber von hinten rum, ich hasse Menschen, die hinten rum über dich sprechen. Wenn du, sobald du zu ihnen hingehst, fangen sie an zu lachen, das mag ich nicht. Und deswegen Klartext, deswegen kriegt er von mir gesagt, pass auf, verpiss dich. Ja.
Disziplin oder Talent?
Das gehört zusammen. Talent, wenn du kein Talent hast und hast keine Disziplin, kannst du das Talent in die Ecke schmeißen. Ich habe so viel Fußball, da guckt er den unseren Nationalspieler an, Sané. Ein begnadeter Fußball, wie sein Vater. Den habe ich ja noch gespielt gegen seinen Vater. Und lässt das alles so schleifen. Was geht in dem Kopf dieses Menschen vor? Nur Geld, nur schöne Klamotten anziehen, darf er ja alles haben. Aber Gott hat ihm ein Talent gegeben. Dann musst du Ehrgeiz haben. Wie viele Kinder oder wie viele Spieler auf dieser Welt in Afrika, Kolumbien, wo sie spielen, die würde gerne die Möglichkeit, die haben das Talent, aber die haben nicht die Möglichkeiten. Und der tritt die Möglichkeiten mit Füßen. Bin ich raus, mag ich nicht. Und ich liebe Menschen, die haben gesagt, ich habe Talent, aber ich muss für das Talent was tun. Ich muss trainieren, um dieses Talent zu kitzeln, zu machen, zu tun. Der das nicht macht, hat einen falschen Beruf.
Da fällt mir was ein. Ein guter Freund von mir, Tissi Polos, hier nicht weit von dir in Starnberg, war der Skitrainer vom SC Starnberg, leider viel zu früh verstorben. Der hat Kira Weidle entdeckt und dem habe ich mal die Frage gestellt. Da habe ich gesagt, du hast so viele Kinder, der hat Kinder geschult hier. Und wirklich den SC Starnberg zu einem der größten Skiclubs gemacht, habe ich gesagt, du hast jetzt viele Talentierte und einen, der sehr viel trainiert. Wer wird weiterkommen? Und der sagt sofort als Antwort, es wird immer der weiterkommen, der viel trainiert. Weil ich habe viele gesehen, die Talent haben, die meinen, ein bisschen mit dem Po wackeln, Piste runterreicht. Aber dann würdest du wahrscheinlich unterschreiben dann, oder?
Sofort. Aber du musstest auch, wenn ich das gehört habe aus deiner Zeit bei 60, du warst ein Hochtalentierter, recht jung, du musstest die Disziplin auch erst lernen.
Ja. Ich musste sie lernen, aber weißt du, ich hatte die Disziplin schon gehabt, aber wenn du einen Trainer wie Max Merkel gehabt hast, der nur gesagt hat, geh, der trifft aus 3 Metern kein Möbelwaren, Der hat mich vom Mannschaftstraining auf den Nebenplatz geschickt. Und hat mich da ganz gedemütigt, hat dieser Mann mich. Und da kannst du so viel Ehrgeiz haben, entwickeln. Dann brichst du selber in dich ein. Mhm. Ich sag, warum, für was renne ich denn hier durch die Gegend? Für was kämpfe ich? Ich habe da eh keine Chance bei diesen Menschen, ja? Das gehört alles dazu. Du musst jemand haben, der dich an die Hand nimmt, der mit dir normal spricht, der dich nicht bloß als Objekt sieht, als Geldobjekt, der für den Verein ist, sondern als Mensch. Diese Trainer, die das tun, menschlich mit Spielern umzugehen, die sind die großen Trainer.
Bevor wir gleich mal zurückblicken auf dein Leben, weil du gerade die Trainer ansprichst, du sprichst einen Max Merkel an, mir fällt da auch noch ein Werner Lorand ein, da gibt es ja auch gewisse Geschichten, witzigerweise beide 60er-Trainer, aber diese Zeit damals, 70er Jahre, würde so ein Trainer heute überhaupt noch funktionieren im Fußball?
Keine Chance. Keine Chance.
Bevor du es jetzt wieder vergisst.
Oh Gott, ja, okay, ich vergesse.
Ich muss ihn immer abgrätschen. Also ich bin bei uns ja der Innenverteidiger und zwar sehr robust, immer einmal rauf aufs Knie, ganz wichtig. Ich
bin der Spielmacher.
Du weißt, die Abwehr gewinnt Titel. Stimmt, die Abwehr gewinnt Titel. Schmeidig, so heißt unser Podcast. Was bedeutet dieses Wort für dich? Wie würdest du das übersetzen?
Also geschmeidig ist auch zum Beispiel ein großer Techniker, der geschmeidig über den Platz geht. Oder eine Frau, die geschmeidig in das Lokal kommt. Oder ja, oder Kinder, die, wie soll ich sagen, Kinder, die geschmeidig spielen. Also so spielen, die sich nicht hinschmeißen, sondern die gehen geschmeidig vorbei. Also oder auf Laufsteg.
Also würde ich halt geschmeidig was mit Gang zu tun.
Mit Gang und Persönlichkeit und das ist für mich geschmeidig. Schau her, wie geschmeidig der geht.
War der junge Jimmy Hartwig, war ein geschmeidiger Fußballer?
Ich war eine Gazelle. Ich war die geschmeidige Gazelle. Also ich war sehr schnell und war technisch auch nicht so schlecht gewesen. Wenn man sagt, ob Jimmy Hartwig geschmeidig war, musst du die fragen, wenn ich irgendwo in einen Raum reinkomme. Da habe ich eigentlich gesagt, Gott, da kommt der Geschmeidige wieder. Ja?
Aber jetzt kommen wir mal zurück zu den Roots, wie man altbayerisch sagen, zu den Wurzeln, weil die waren ganz anders als geschmeidig. Du bist 1954 in Offenbach geboren.
Ja.
Und was ja viele inzwischen auch schon wissen, deine Kindheit war nicht besonders erquickend, wenn man so das sieht. Dein Vater GI hat eigentlich nicht stattgefunden, dein Opa fand das nicht besonders prickelnd. Du bist dann relativ schnell zum Fußball gekommen, hast da eigentlich dann die Erfüllung gefunden. Also die Kindheit in Offenbach, die war nicht so, wie man sich es vielleicht vorstellt, oder?
Na gut, war nicht einfach, es war sehr schwer, aber sicher habe ich schon öfters drüber gesprochen jetzt. Wir werden ja Filme gedreht und gemacht und gut. Die meisten Leute sagen, ja, das kennen wir alles, nein, die kennen es nicht. Ich kann diese Geschichte nicht oft genug erzählen. Weil wir in einer Gesellschaft leben gerade, wo das, glaube ich, die Tendenz wieder dahin geht. Und deswegen werde ich immer wieder meine Geschichte erzählen. Ich versuche auch andere Menschen mit teilhaben zu lassen in diesen Geschichten, wenn ich auf der Bühne stehe und sage, ich bin ein Kämpfer geblieben, wo ich jetzt auch unterwegs bin. Und wenn du Kindheit siehst, dass dein Großvater zu deiner Mutter sagt, wenn der Junge bei uns geboren wird, bringe ich ihn um. Ich tue ein Kissen aufs Gesicht drücken. Ich bin auch nicht zu Hause auf die Welt gekommen, sondern bei zwei Straßen weiter bei einer Nachbarin. Und alle haben Angst gehabt, wenn ich jetzt nach Hause komme, dass der alte Mann da anfängt, am Rad zu drehen und macht mir den gar aus. Gut. Und das ist, und dann immer Schläge. Das sind alles so Sachen. Deswegen, genau das ist der Ansatz gewesen, warum ich so ein schwieriger Mensch am Anfang gewesen bin. Weil ich konnte mich nur mit meiner großen Klappe verteidigen. Ich habe mich nie geschlagen. Ich habe mich nie geschlagen. Ich bin jetzt 72 werde ich dieses Jahr. Ich habe mich nie geschlagen. Da bin ich ganz stolz drauf. Ich habe versucht zu artikulieren, dem das klar zu machen, dass er ein bisschen blöde ist. Die meisten haben es kapiert, haben noch ein bisschen aufgeplustert und sind dann geschmeidig weggegangen. Ja, also du siehst, das ist mein Leben gewesen und ich habe Psychologen gebraucht. Meine Ehe, ich habe Ehen gehabt, drei Ehen, die sind kaputt gegangen. Weil ich ein Arschloch gewesen bin. Aber die Frauen haben das nicht verstanden. Die erste Frau, mit der ich jetzt, das ist jetzt meine jetzige Frau. Da bin jetzt 15 Jahre glücklich. Und 21 sind wir zusammen. Das ist die erste Frau, die zuhört. Die wusste, wenn ich mal ausflippe, hat sie gesagt, okay, ich lasse ihn gehen, der flippt da wieder aus. Und da haben wir uns hingesetzt und haben drüber diskutiert. Und meine Frau hat keinen einfachen Stand. Ist auch keine Schickimicki-Frau. Das ist eine gestandene Frau. Hochintelligent. Das ist das Schlimme. Wenn du dann irgendwo hörst, wenn du irgendwo hingehst, ja, der Jimmy Hartwig, früher, das ist der schlimmste Satz, wenn ich das höre. Früher hat es einen Kaiser gegeben. Aber unsere Gesellschaft hat sich bisschen weiterentwickelt, wo wir wieder auf den Stand vielleicht aufpassen müssen, dass man nicht mehr auf den Stand zurückkommt, wo ein Jimmy Hartwig mit 12 Jahren nicht lesen, nicht schreiben konnte. Ich konnte nicht lesen und nicht schreiben. Ich durfte dann in die Schule gehen. Ja, in die Schule gegangen bin, der hat es erwischt, meine Mutter war auf den ganzen Tag auf der Arbeit. Die ist morgens auf die Arbeit und morgens um 4 aufgestanden. Und hat die ganze Familie ernährt mit dem wenig Lohn. Meine 3 Onkels, die, wenn die was von Arbeit gehört haben, haben die alle schwere Schlaganfälle gekriegt. Und der Opa noch dazu. Oma hat nie was dazu gesagt. Also ich bin ja nicht in der Familie mittendrin, sondern ich bin vorbeigelatscht, mitgelaufen. 18 Jahre lang, gut 12 Jahre, 18 Jahre lang mitgelaufen.
Aber Jimmy, hast du dich dann mit deinem Großvater irgendwann, ich meine, man wächst ja, man kommt ja als Baby zur Welt, selbst ein Jimmy Hartwig ist mal als Baby zur Welt gekommen, ja, und dann wird man größer und größer. Hast du dich mit ihm dann irgendwann arrangiert oder er sich mit dir oder seid ihr euch aus dem Weg gegangen oder wie ist das, hattet ihr keinen Kontakt? Wie war das dann?
Ich sag dir was. Das Schlimmste war gewesen, er hatte Krebs gekriegt. Wünsche ich niemand, egal was es für ein Idioten ist. Wünsche ich keinem Menschen so eine Krankheit. Dann die Familie ist zusammen und sagt meine Mutter, William, geh mal zum Opa ins Krankenhaus. Ich sag, warum soll ich jetzt beim Opa ins Krankenhaus gehen?
Wie alt warst du da?
Da war ich auch so 13, 14. Geh zum Opa ins Krankenhaus. Ich sag, was soll ich jetzt bei dem Typen im Krankenhaus? Entschuldigung. Dann sag, nee, geh jetzt mal hin, den wirst du vielleicht nicht mehr sehen, der stirbt. Und als Kind, wenn du so viel erlebt hast, denkst du, mir doch scheißegal, ob der stirbt. Ja? Ganz schlechter Gedanke, aber nachvollziehbar. Dann bin ich ins Krankenhaus gegangen und der lag ja da. Boah, scheiße. Der lag da und dann sagt dieser Kerl zu mir, da muss der mir nochmal, bevor er stirbt, eine mitgeben. Aber das kommt der Satz, wo ich heute noch drunter leide. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich sage, Opa, was ist mit dir los? Du hast mich nur geschlagen. Du hast mich behandelt wie Dreck. Du wolltest mich umbringen. Und auf einmal, weil es mit dem Pferd, verstehst du das nicht? Jetzt, Psychologe, mit Unterhaltung, jetzt weiß ich, der hat sich bei mir entschuldigt, weil er gemerkt hat, er hat absolut Scheiße mit mir gemacht. Aber wieso muss erst einer sterben? Das weiß nur der liebe Gott, das kann mein Pfarrer erklären. Warum musst du erst am Ende vom Abgrund stehen? Wieso muss man sich da erst entschuldigen? Warum ist das so? Deswegen, ich kann mich entschuldigen. Mein Lebensmotto ist, auf Augenhöhe begegnen, den Leuten in die Augen zu schauen und sich zu entschuldigen und zuzuhören. Warum bist du so und warum bist du so? Es gibt ja Gründe. Also ich bin jetzt kein Psychologe, aber ich sage dir, es sitzt jemand gegenüber und nach 10 Minuten weiß ich, wie der tickt.
Wie war das dann eigentlich, wie du in den Fußball gekommen bist? Wir haben ja gerade gesagt, das war so das Ventil, da bist du plötzlich geachtet worden, da hattest du Respekt bekommen. Ich glaube, dein erster Trainer hat dich auch sehr gefordert, weil es in der Jugendmannschaft durchaus Eltern gab, die gesagt haben, also was tut denn der in der Mannschaft? Und dann kamst du. Haben dann auch deine Kumpels oder deine Mitspieler und auch alle jetzt von Beginn an bis zur Bundesliga, war der Respekt dann da? Oder war das auch eine schwierige Zeit für dich?
Sehr schwierig. In Offenbach auf jeden Fall, in der Jugend. Mhm. Ich bin aus dem asoziale Viertel, aus der Kirchenallee gekommen. Die sind alle so, diese Mittelschicht in Offenbach. Offenbach war ja die Lederstadt mit Ledertaschen machen und tun. Und meine Mutter war eine normale Arbeiterin. Meine Mutter war jetzt auch nicht die hellste, Entschuldigung, dass ich das mal so sage, die hellste Kerze auf der Torte. Schulisch, sie ist 31 geboren. Also ja, Hitlerjugend, den ganzen Kack mit dem Opa. Und ich habe sie, meine Mutter vergöttert. Und die sie alles für mich gemacht hat. Die hat aber kein Geld, aber die hat alles versucht, dass ich das bekomme. Und die Kinder haben das nicht gebraucht. Dann kommt so ein kleiner Dunkelhäutiger mit so einer Rastamähne da auf der Birne, mit einer Zahnlücke und fängt dann an zu sagen, auf Offenbacherisch, pass mal auf her, wenn du nicht gegen mich richtig spielst, haarsch die Knochen kaputt, dass du gleich weißt, was los ist. Und sage ich, oh, spinn der Typ da drüben. Und die Eltern gehen dann zum Trainer und sagen, Herr Kurt Schreiner, wieso spielt denn der bei in der Mannschaft da drin? Das geht doch nicht. Der kommt doch vom asozialen Viertel. Dann hat der Kurt Schreiner nur einen Satz gesagt, weil er besser ist wie ihr Junge. Viel besser wie die anderen. Deswegen spielt er hier. Und er ist teilweise gebrochen. Also jetzt, wenn die Leute, die das hören jetzt im Podcast hier, ich hoffe, dass einige dabei sind, die versuchen es zu verstehen. dass Menschen, die ständig irgendwo hingetreten kriegen, einmal auf sich aufplustern. Und das tue ich, das werde ich immer weiter tun. Und ich bin nicht jemand, der jemand in den Hintern kriecht. Also Hintern kriechen ist nicht in meiner DNA drin, wird da nie drin sein. Entweder will mich jemand haben, weil ich das kann. Ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich nicht kann. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was es gibt im Leben, dass es jeder weiß. Sollte jeder wissen, was er kann, was er nicht kann.
Aber dieses Wissen, was du kannst, kommt schon auch daher, dass du dir alles erkämpfen musstest, oder? Du hast es nicht geschenkt gekriegt. Du bist nicht im Mercedes zum Training gebracht worden. Du warst derjenige, den sie wahrscheinlich oft mit Aussagen tituliert haben, die man sich heute nicht mehr in den Mund zu nehmen oder die wenigsten in den Mund zu nehmen trauen.
Du hast dir ein paar Sätze gefallen, da wird der heutige eine Bundesligaspieler vom Platz gehen. Und weinen, das ist ja schon mal, pass auf, wir sind ja uns Gesangesmüde. Das böse N-Wort. Ich habe mal, Freunde von mir sind dunkelhäutig. Dann rufe ich immer, hey, Schwatte! Dann sieht eine Frau neben mir, sie können doch nicht zu dem jungen Mann schwarz sagen. Ich sage, soll ich Weißer rufen? Der Mann ist schwarz. Was haben Sie für ein Problem? Es ist doch nicht, wir lachen darüber. Kommt runter. Tut ihn menschlich behandeln, hat er mehr davon, als wenn der sagt, man kann das nicht tun. Das heißt, das Color Peoples. Das Color People heißt Manfred, das kann ich Ihnen auch sagen. Aber der ist dunkelhäutig, ich bin dunkelhäutig. Tut doch einfach die Menschen behandeln wie Menschen. Egal. Und dieses Ganze, man darf das nicht sagen. Negerküsse darf man nicht sagen.
Das finde ich aber unfassbar interessant, dass du das sagst. Haben wir da ein Problem in Deutschland? Ich meine, gerade der OB-Kandidat in München ist ja drüber gestolpert, dass er irgendwie halb vor der Kamera dieses Jawohl-Sammer-Wort, das ich noch aus der Jugend kenne, das glaube ich damals irgendwie noch der Fredel Fesel gesungen hat.
Fredel Fesel hat gesagt, sag mal Negerborn. Freunde, bitte, fangt nicht an am Rad zu drehen. Nicht die Menschen beleidigen. Nur man kann doch mal was sagen dazu. Das ist doch nicht schlimm. Also ich bin doch kein Rassist. Ich bin sowieso kein Rassist. Ich habe homosexuelle Freunde. Ich habe aus alle Schichten Menschen, Bekannte, gute Freunde habe ich auch in diese. Aber wir lachen uns tot darüber. Lass die Leute leben, lass den Homosexuellen leben, lass den Mann leben, der jetzt glaubt, dass er eine Frau werden will. Das ist menschlich. Lasst sie leben und kümmert euch nicht um die Sachen, kümmert auf eure eigenen Sachen. Geht morgens aus dem Bett, guckt in den Spiegel rein und sagt, was mache ich noch? Nein, kümmere dich nur um deine Familie. Du kannst dich einbringen, wenn du hörst, dass da Leute auf jemanden losgehen, weil er anders der aussieht, weil er andere Eigenschaften hat. Da kannst du dich einsetzen. Aber mach doch nicht. Drei Morgen in Augsburg musst du Zug machen. Wo, in welche Welt leben wir denn? Die wissen die eigentlich die Geschichte, wie das ist mit diesen drei Mohren gewesen. Die waren reich. Das waren reiche Kaufleute. Das war ein Geschenk. Das wissen die alle nicht. Aber das sind die, das nicht wissen, erzählen so ein Bullshit. Ihr merkt, ich rech mich schon wieder auf. Aber ich muss mich
runternehmen. Nein, aber es ist ja ein wichtiges Thema. Es ist ja ein wichtiges Thema, das wir auch besprechen wollen, neben deinem Leben und deiner Karriere, was gerade in Deutschland passiert. Und da ist ja, das ist ja ein Thema, das ja auch dich betrifft. Da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Vielleicht gehen wir erstmal zum Thema Fußball.
Gerne.
Weil, also nochmal einmal letzte Frage. Du kommst zum HSV, du kommst zu 60. Du bist nicht so, wie die da sind. Du hast eine freche Schnauze. Du schaust ein bisschen anders aus und du bist plötzlich einer, der es allen zeigen will. Mir hat mal der Katsche Schwarzenbeck erzählt, früher bei Bayern, wenn einer kam und hat eine große Klappe gehabt, dann hat er gesagt, dann haben wir ihn erstmal massiert im Training. Und war das bei dir auch so?
Ja, herrlich. Natürlich. Bei 60 hatte man einen Masseur gehabt, da kam man da rein, alle Stammspieler, wir sind draußen und der ist neu gewesen, hat noch keinen Ball gedreht. Wupp, lag er auf der Massagebank. Und der Masseur guckt mich an, guckt sich rum und haben mir gesagt, so, dann hat er von dieser Salbe, die ganz heiß ist, haben sie den einmassiert. Na, was glaubst du, wie der? Und dann haben wir mir gesagt, du, pass auf, das muss sein. Neue Spieler müssen, ja, bist du sicher? Das brennt aber ganz schön. Oh, jetzt muss ich abduschen gehen. Dann schreit einer in der Dusche, aua, was ist denn los? Das ist ja noch heißer mit Wasser. Der ist nie mehr, Erziehungsmaßnahme, der ist nie mehr vor, geht nicht. Weißt du, es gibt gewisse Spielregeln. Die muss man im Leben einhalten. Ich kann ja auch nicht, wenn ich Fernsehmann bin, Moderator, gehe ich nicht zum obersten Boss und sage, einmal du Pfeife, könntest du mir mal einen Kaffee holen. Das macht man nicht. Also das sind so Sachen, Lernprozess, haben wir alle gelernt.
Lass uns mal über Fußball sprechen. Und zwar 1983. Du wurdest deutscher Meister mit dem HSV und du wurdest Europapokalsieger, der Landesmeister. Wenn all das stimmt, was ich rausrecherchiert habe, hast du auf diesem Weg ins Finale gegen Juventus alle Spiele gemacht oder fast alle, außer das Endspiel.
Ich habe die zweite gelbe Karte gehabt.
Das ist es.
Ich habe die zweite gelbe Karte bekommen. Ein Schweizer Schiedsrichter hat mir die gesamte Bastian diese Karte gegeben. Und die ganze Mannschaft zusammengebrochen. Der Trainer im Umkleideraum hat gesagt, der war fertig. Ich war fest.
Als du die gekriegt hast, die Karte?
Ich war fertig, natürlich. Ich war in Welt zusammengebrochen. Ist ja nicht das zweite. Ich habe schon mal im Endspiel gestanden gegen Nottingham Forest. HSV Nottingham in Madrid. Wo wir vorher Madrid 2-0 verlieren in Madrid und 5-1 gewinnen in Hamburg. Leute, ich habe zweimal die Popo-Karte gezogen. Ich habe zweimal in dem Endspiel. Ich habe alles gemacht. Nur das Endspiel durfte ich dann mitmachen. Wir sind Sachen geklaut worden im Fußball, Herr Taufik. Bloß Beispiele. Deutsche Fußballnationalmannschaft. War ich auch in dem engsten Kreis gewesen für die Weltmeisterschaft 82 in Spanien. Nein. Ausgemustert worden, ohne Begründung. Olympische Spiele, wo die Silber- oder die Bronzemedaille hole, wo ich ja noch gespielt gegen Frankreich wollte, ausgemustert worden, ohne Begründung.
Aber man will doch wissen, warum. Was machst du dann? Wie gehst du mit sowas um?
Fertig, du bist selig, du bist kaputt. Ich leide heute noch drunter. Ich will mal sagen, ich habe lang beim DFB gearbeitet, habe einen super Job da gemacht. Und jetzt bin ich, weißt du, was die mir zugeschickt haben, wie ich jetzt weggegangen bin? Ein Trikot der Nationalmannschaft.
Oh toll.
Ja, aber ich war begeistert. Kannst dir vorstellen, ich bin rumgereist für diesen DFB. Landesverbände besucht. Das sind so die Kleinigkeiten. Das ist, was mich am meisten ärgert an dieser ganzen Geschichte. Derweil, wir spielen beim Fußball, wir spielen mit der B-Nationalmannschaft in Aachen gegen Norwegen. A-Mannschaft. Vor dem Spiel ruft, da haben sie in Tirana, der wird in Albanien gespielt.
Tirana.
In Albanien gespielt. Derweil sagt, die zwei besten Spieler von der B-Mannschaft, die zwei besten Spieler reisen direkt von Aachen. In dem Spiel gab es keine zwei gute Spieler, das kann man heute nachlesen noch. Es gab einen Spieler, 25.000 in Tivoli, Jimmy Hartwig. 25.000. Jimmy Hartwig, Applaus, Standing Ovation gehabt. Da kamen die Spieler zu mir, habe gesagt, Jimmy, Glückwunsch, wir sind stolz, du darfst jetzt zu A-Nationalmannschaft fahren. Da gibt's eine blaue Stunde beim Spieler, nach der blauen Stunde kriegt ihr so eine Medaille. Beim Nationalmannschaft ist eine Goldmedaille, bei B war es eine Silbermedaille. Dann kommt ein Opa rein oder eine Bedienstete und sagt, Herr Ribbeck, der Herr Derwald möchte Sie gerne am Telefon sprechen. Und die Jungs sagen alle, Jimmy, pack. Geh hoch, zieh mir, pack schon. Der Ribbeck kommt rein und sagt, jawohl, ich darf bekannt geben, Herr Briegel fährt zur Nationalmannschaft. Und ich habe wieder die Arschkarte gezogen gehabt. Jetzt mit 72 rede ich jetzt ganz offen über diese ganzen Pfeifen. Aber sich da hinzustellen und Spieler, wie meine, weil ich eine große Klappe habe, weil ich mein eigenes Ding gelebt habe, auszusortieren und lieber die Spieler nehmen, die gekuscht haben, die gibt's ja heute noch, die heute noch so stehen. Ich weiß nicht, entweder bin ich wirklich ein absolutes Arschloch, kann ja sein, aber das sollte mir mal jemand sagen. Uli Hoeneß, der war ehrlich gewesen. Der hat zu mir gesagt, ich finde eine verkrachte Existenz. Deswegen liebt meine Frau ihn heute noch. Ich habe mit Uli Hoeneß mal vor mal Kontakt zu, warum er das gesagt hat. Also, wenn ich eine verkrachte Existenz bin, hätte ich gerne mal jemand gesehen, der eine verkrachte Existenz ist. Ja? Also, es sind so Sachen, die tun weh. Die tun weh. Und da leide ich drunter, da werde ich immer noch drunter leiden, bis ich in die Kiste springe. Aber ich bin nicht mehr bereit. Ich bin nicht mehr bereit, meine Klappe zu halten. Nicht mehr bereit.
Du hast ja dann auch andere Schicksalsschläge noch hinnehmen müssen. Du bist an Krebs erkrankt.
Oh Gott, ja.
Lauter so Themen. Du bist du ja, wenn man dich so sitzen sieht, das ist ja Wahnsinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Großes Kompliment an dich, auch hier wunderbar. Aber du hattest schon Zeiten im Leben, das ging los ja, wie gesagt, mit deiner Kindheit. Gab es mal irgendwo Momente, wo du gesagt hast, warum erwischt das eigentlich mich pausenlos?
Ja, ich bin ein sehr gläubiger Mensch. War schon früher so gewesen, aber ich habe zu dem Glauben erst wieder richtig gefunden, warum, jetzt komme ich deine Frage, Entschuldigung, warum ausgerechnet ich? Und dann fängt die Marmel da oben an zu arbeiten. Könnte es sein, dass du wirklich so ein komisches Kind warst? Könnte es sein, dass du, der liebe Gott, dir Und ich sage dann auf einmal ja. Der liebe Gott wollte mir zeigen, geh einen anderen Weg, junger Mann da unten. Geh einen anderen Weg. Verlass diesen Pfad der Scheiße. Ja, geh weg und nenn den Weg den richtigen Weg. Jetzt gebe ich dir mal ein paar Denkanstöße. Die hätten ein bisschen leichter ausfallen können. Hodenkrebs und Prostata. Aber ich glaube, das hat mich geprägt. Die Gespräche mit diesen Menschen. Ich suche heute noch Gespräche mit Menschen. Also zum Beispiel mit Taufik, den kenne ich ja schon ganz lang. Rede mehr drüber. Ich will mit Menschen reden, die mir keine Scheiße erzählen. Die sich hinstellen und mir Klartext mit mir reden. Ja? Diskussion. Wir leben in einer freien, noch leben wir in einer Demokratie. Noch. Höchstens, es gibt noch mehr Pfeifen, die AfD wählen. Ich bin ja ein Typ, ich sage nicht, jeder AfD-Wähler ist ein Rechtsradikaler. Aber jeder AfD-Wähler denkt nicht nach. Das ist das Ding. Nachdenken, gucken, was passiert. Wer der AfD wählt, denkt nicht an unsere Jugend. Schade.
Also Sie werden nichts verbessern. Ändern wollen Sie was. Und zwar in die falsche Richtung. Ne? Also es wird nichts besser werden.
Da wird gar nichts besser werden. Das ist ja nicht schlimm. Wenn du diese ganze Politiker, ich gucke dir im Abend zu mal so Diskussionsstunden an, du hörst ja nur immer, wenn jemand den Russen in den Arm legt, ja, das waren aber ehemalige DDR-Bewohner, das musst du dir überlegen. Ich habe ja das alles erlebt, 30 Jahre, wir wollen Wiedervereinigung, wir wollen reisen, wir wollen die Welt bereisen. Jetzt kriegen sie die Möglichkeit, die Grenzen gehen auf, dass da nicht alles Gold ist, was glänzt, was der Kohl gesagt hat. Blühende Landschaften, aber für die blühende Landschaft haben unsere Großeltern, oder die haben gearbeitet für diese blühende Landschaften, die haben mal locht. Einfach mal eine Grenze aufmachen und sagen, ja, jetzt macht mal, wir sind jetzt durchgestoßen, jetzt müsst ihr uns alles geben. Und das ist auch unserem Sozialstaat zugrunde gelegt. Wenn er heute ein 23-Jähriger nicht arbeiten will, geht er aufs Amt und holt sich die Knete. Und eine Rentnerin hier in Deutschland, die muss Flaschen sammeln, um zu überleben. Das ist der Weg. Und das macht diese Jungs da drüben, oder wie sie alle heißen, diese Parteien stark.
Jimmy, machst du dir Sorgen, dass du selbst hast es noch erlebt mit deinem Großvater, wie die Menschen damals waren, dass diejenigen, die wieder so denken und das artikulieren, dass sie das wieder lauter sagen?
Der Weg ist dahin. Wir sind auf dem schlechten Weg dahin. Es gibt, du musst ja nur mal, geh doch mal, ich weiß nicht, wenn der mal Möglichkeit hat, geh doch mal hin, wo einkaufen, wo nur ältere Menschen sind. Und da kommt einer rein, der ein bisschen anders der aussieht. Es ist interessant. Ich kenne den mittlerweile, aber wenn sie sonst so zurückgehen, warum? Warum gehen die zurück? Und das Schlimmste ist für mich, Leute, die über andere Menschen schimpfen, die fahren nach Sri Lanka, die fliegen nach Indien, die fliegen nach Afrika,
und machen dann schöne Fotos und essen dann da Schnitzel.
Und essen Schnitzel. Ich kann das nicht essen, weil das wird zu scharf. In welche Welt leben die denn? Menschen sind Menschen. Es gibt Arschlöcher und es gibt keine Arschlöcher.
Und zwar in jeder Hautfarbe.
In jeder Hautfarbe gibt es Pfeifen. Aber ich muss mich doch mit den Menschen, mit denen ich umgeben bin und mit meinen Freizeit, mein Beruf, mit denen muss ich doch klarkommen.
Hat sich das geändert? Ich meine, du bist ja Jahrgang 54, du hast ja vieles da miterlebt. Wir reden jetzt von wieder aufkeimendem Rassismus in Deutschland, Ressentiments, wie es so schön heißt. Reden wir uns die 80er und 90er Jahre schön? Gab es das, weil du hast das ja wahrscheinlich als Erster immer erlebt, wie die Stimmung ist. War die Zeit da besser, wie wir heute oft sagen, und haben wir jetzt wieder schlechtere Zeiten, oder war das auch da und wir haben es vielleicht nicht gesehen oder wollten es nicht sehen?
Es war auch da. Wir haben es nur nicht so zur Kenntnis genommen, weil es dann direkt auf uns gesteuert ist und haben gesagt worden. Auch beim HSV bin ich beschimpft worden. Oder in anderen, nicht bloß ich, sondern andere beschimpft worden. Man hat's nicht, wollen wir es mal so formulieren. Die Mädchen waren kleiner gewesen. Wir hatten das erste Programm, das zweite Programm, das dritte Programm. Wir hatten den Hörfunk, wunderbar. Also Fußball im Hörfunk zu hören, das war ein Highlight. Das ist ein Highlight. Wenn einer das noch kann, wo du denkst, du bist da im Stadion. Das ist ein ganz großer.
Großartig. Ich hätte gerne mal geschrien. Und der Hartwig über die rechte Seite, Hartwig und Tor für die Löwen. Aber ich weiß nicht, wie viele Tore du für die Löwen gemacht hast. Aber
ein paar Stück waren es schon gewesen.
Viele wichtige.
Aber ihr seht, jetzt müssen wir aufpassen. Schönreden und nicht mehr schönreden. Und jetzt müssen, jetzt rufe ich mal diese Kollegen von euch auf oder Schauspielkollegen, meine Schauspielkollegen, das sind, also sind ganz wenig dabei. Das ist ja die Intelligenz. Die Intelligenz ist ja, ja. Was hat Brecht mal gesagt? Erst kam das große Fressen, dann kam die Moral. Ja, also ihr seht, es gibt da, ich bin auch, wenn ich auf die Bühne gehe, so, zitiere ich auch Heinrich Heine oder so. Das ist so meine Welt. Also ihr seht, vom doofen Offenbacher Junge zu jemand, der Lyrik vorliest und machen tut. Das kann man alles machen. Damit will ich nur sagen, dass man alles zum Guten machen kann. Bitte mach's zum Guten. Und hört auf, immer die Schuld bei den anderen zu suchen. Immer gucken, was habe ich für einen Fehler gemacht? Wenn ich den Fehler nicht gemacht hätte, vielleicht. Immer den Fehler bei sich suchen.
Lass uns noch mal ganz kurz beim Thema Rassismus bleiben, bevor wir dann eben noch zu deiner Schauspielkarriere auch kommen. Was mich interessiert ist, du hast ja lange als DFB-Botschafter für Toleranz und gegen Rassismus gekämpft. Wenn du diese Sachen siehst, wenn du siehst, wie es ist neulich in der Champions League passiert ist, da mit Vini. Vini, muss man dazu sagen, von Real Madrid, ist schon eine Drama-Queen.
Spezieller Typ.
Ganz spezieller Typ. Trotzdem, der ist sich, natürlich provoziert der und natürlich triggert der manche, die ihn dann rassistisch aufs Übelste beschimpfen und beleidigen. Und Vincent Kompany hat ja dann daraufhin eine Rede gehalten, die, ich glaube, sowas haben wir in der Bundesliga noch nicht oft gehört, dass jemand so deutlich sich da auf einer Pressekonferenz vor einem Spiel hingestellt hat und einfach mal 15 Minuten, wie sagt man so schön, aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht hat. Diese Sachen, wenn du sowas mitkriegst, aber dann auch so ein Typ wie den Kompany, der ja wirklich im Moment, also, der ist ja Wahnsinn. Sein Auftreten, seine Art, was er sagt. Aber wenn du sowas siehst, wie erlebst du das? Wie denkst du da?
Erstmal finde ich ihn toll. Ich finde ihn sowieso toll als Trainer. Ich hätte es nicht geglaubt. Ich bin einer der vielen, die gesagt haben, der schafft es nicht. Was wollen sie mit dem Blinden? Der ist ja nur 25. Wahl.
Ich auch.
Ja, klar. Und die jetzt hinstellen und sagen, haben wir nie gemacht, die lügen. Gleich weggehen, der lügt dich an, weggehen. Das ist ja klar. Also ich finde ihn hervorragend und was ich so höre, muss er mit der Mannschaft auch fantastisch umgehen. Aber ich muss eins sagen, ich rede immer dasselbe, was Kompany im Fernsehen jetzt gesagt hat, sage ich schon seit Jahren genau dasselbe, bloß ich habe nicht diese Medienverbreitung.
Du hättest bei Bayern spielen müssen, Jimmy.
Ja, das passt.
Warum
alles.
Warum nicht?
Das passt alles schon. Nein, das ist hervorragend, was er da gesagt hat, aber es ist jetzt eine Momentaufnahme. Das müsste noch mehr passieren.
Es wird trotzdem wieder passieren.
Es wird immer wieder passieren. Du hast den richtigen Spieler ausgesucht. Der provoziert natürlich. Aber dass man ihn dann Beleidigung wegen der Hautfarbe, das ist lächerlich. Also, die wissen doch, dass er nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Ein fantastischer Fußballer. Aber er ist halt, ja. Aber deswegen muss er mit der Hautfarbe, ist ganz schlimm. Und auch ein Rüdiger, weil ich bin kein Freund von Rüdiger. Weil es gibt eine Szene bei der Weltmeisterschaft und in Katar haben sie gegen Japan gespielt. Da ist er gegen japanischen Spieler hergelaufen und hat so eine Trabbewegung gemacht. Kein Mensch hat sich aufgeregt. So tickt dieser Mann. Und das muss ich sagen, solange diese Spieler diesen Respekt nicht haben, vor Sommer hat eine Nationalmannschaft nichts verloren. Nichts. Und wir haben auch richtig gute Spieler auch da hinten. Aber wie gesagt, der Herr Völler und der Herr Nagelsmann, die haben ja ein eigenes Ding. DFB hat sein eigenes, eine eigene Welt. Die mache ich mir so bunt, wie sie gefällt, wie Pippi Langstrumpf. Mal gucken, was kommt. Also solche Spiele haben nichts verloren.
Ja, aber dann fragen wir dich noch, was kommt bei der WM? Wie erfolgreich wird dieses Deutschland bei der WM?
Also ich glaube nicht, dass wir weit kommen. Hört sich jetzt doof an von mir, wenn alle sagen, der hat keine Ahnung. Nur mal ein Argument. Gegen die Schweiz kriegen sie so viel Gegentore. Gegen Ghana spielen sie wie die Weltmeister, verlieren das Ding beinahe noch. Und alle sagen, ja, das sind Vorbereitungsspiele. Jetzt haben wir die Bundesliga vor uns noch, da wird es noch einige Verletzte geben, hoffentlich nicht. Ich möchte, dass die Nationalmannschaft weit kommt. Dann sagt man Curaçao ist ein Getränk, sagt jeder.
Blue Curaçao.
Blue Curaçao, ja. Achtet drauf, weil die laufen für ihr Vaterland. Es hört sich so doof an, wie es an. Die rennen für ihr Vaterland. Die wissen, ich bin in diesem Land und dieses Land hat mir gegeben. Ich bin nicht reich, kein Millionär. Aber ich lebe in einem Land, wo ich stolz bin, da kam mein Vater und meine Mutter her. Die erste Gefahr, die Unterschätzung. Dann geht's weiter zum nächsten Gegner, wo man denkt, naja, auch so. Afrikameister gewesen. Einfach wird's nicht. Die sollen die Bremse. Wenn wir da durchkommen, ist alles gut. Dann kommen schon ein paar andere. Was mich am meisten bei der Weltmeisterschaft ärgert, dass Italien nicht dabei ist. Italien gehört da dazu.
Unglaublich.
Wie die Füllung im Krapfen, ja. Ich war jetzt wieder vor kurzem im Italiener, sagte, ich gehe ganz zum Italiener jetzt. Dann komme ich rein und sagte, weißt du, brauchst du nichts zu sagen. Ich gebe dir deine Spaghetti und deine Weine und dann kannst du gehen. Ich weiß, Jimmy, was du sagen willst zu mir. Ich bin auch sehr traurig. Ich will doch gar nichts sagen. Hast du deine Augen schon gesehen, dass du mich erkennen willst?
Aber man merkt schon an dieser Aussage, vorhin auch, wie du das sächsisch gemacht hast. Jetzt kommen wir vielleicht zum Schauspiel ein bisschen. Das ist ja so deine nächste Berufung. Und Thieme hat dich da entdeckt, hat dich da geholt, großer Mann des Schauspiels. Ja. Wie war denn das überhaupt?
Thomas Thieme, ja, ich war in Berlin mit einem Journalisten, saß ich in der Schau, dieses Restaurant, neben der Schaubühne. Und da saß ich da, ein Interview gegeben und dahin in der Ecke saß Thomas mit seiner Frau und der Journalist sagte mir, Herr Hartwig, da schaut die ganze Zeit ein Mann rüber, kennen Sie den? Nö, kenne ich nicht, weiß ich nicht, wer das ist. Haben wir uns weiterhalten, noch ein großes Glas Rotwein, auf einmal kam da an, steht so ein Typ, der passt im Öff, du bist doch der Chemie Hartwig. Ich sag, ja, ach, ich bin doch Fußballfan, du bist HSV und Chemie Hartwig, aber den nicht kennt. Das ist ja super. Ah, das ist ja super. Ich bin der Thomas Thieme. Ich bin Schauspieler. Guter Schauspieler. Ich sage, guter Schauspieler. Doch, bin ich wirklich. Hat ich auch Rotwein drin gehabt. Und dann sitzt er sich an den Tisch und halte mir und sagte, du weißt was? Du hast eine tolle Stimme. Du musst Schauspieler werden. Ich sage, was hast du schon getrunken? Hast du was geraucht oder was? Ich kann ja kein Schauspieler. Ich habe da gar keine Ahnung. Du hast eine Stimme. Hast du gemacht, Schauspieler. Gib mir mal deine Adresse. Habe ich dann meine Telefonnummer aufgeschrieben und dann 3-4 Monate später kriege ich einen Anruf. Weißt du noch, wer ich bin? Ich bin der Thomas Thieme. Wir haben uns doch mal da bei der Schaubühne getroffen. Ich sage, ja. Was gibt's, Herr Thieme? Ich bin nicht der Thieme, ich bin der Thomas. Sag ich, hallo Thomas, was gibt's? Ich hatte eine Rolle für dich. In Brecht. Kennst du den? Ich sag, Brecht? Auch ein Fußballer.
Ich wollte sagen, wo hat der gespielt?
Du warst gewesen. Bist du verblödet? Brecht, du musst ja den Brecht kennen. Ja. Dann habe ich gesagt, nein, kauf, dann bin ich losgegangen und habe mir diese ganz kleinen gelben Bücher geholt.
Reklam.
Mutter Courage. 3 Groschenober. Also die ganzen Dinge habe ich gelesen. Und bei der Mutter Courage lese ich und denke ich auf einmal im Kopf, Scheiße, das ist ja deine Jugend. Der Brecht ist ja deine Jugend. Arbeitslos. Geistig Frauengeschichten gehabt ohne Ende. Das ist ja Wahnsinn, der Mann. Da habe ich gesagt, was ist denn das für eine Rolle? Da sagte er, ja, in Brecht kannst du jetzt komme ich nochmal vom Namen, es gibt so nicht, ich bin die Wahnsinn.
Also ich kenne Brecht zu wenig, jetzt
kommt unsere Defizite raus.
Ja, aber ich finde, könnte. Ja, und dann hat er gesagt, den spielst du. Und also er spielt dann noch mit, sagt der Ben Becker. Ich sag, Ben Becker, habe ich mal was gehört, Ben Becker. Und dann bin ich da auf die Bühne gegangen, hab da mitgeguckt und sagte, Ben Becker zum Thieme. Du Thomas, das gibt's doch nicht. Und jetzt schon Fußballer hier, Theater spielen. Was sind das für eine Scheune? Thomas sagt, pass gut auf, Alter. Ich sag nix. Pass gut auf, dass er dich an die Wand knallt. Mesh, Kaufmann Mesh, jetzt bin ich dran. Kaufmann Mesh gespielt. Habe ich da noch den Neger John, ich darf das Wort, so heißt die Rolle, den Neger John gespielt mit Saxophon, spiel ein bisschen Saxophon. Spiele und ich war aufgeregt. Und dann kommen die Kritiken, da steht, aus der Tiefe des Dunkels kam ein dunkelhäutiger Mann mit einem roten Frack. Man hat gedacht, er wäre Baal. Und der Baal war ja Ben Becker. Und Thomas Thieme, der bei der nächsten Probe, sagt, du, Ben, hast du die Kritik schon gelesen? Hör auf, du, hör mir scheiße auf, der hat doch keine Ahnung. Da noch keine Ahnung, dieser komische Typ von der Presse. Super. Ja, also dann sind so Kleinigkeiten. Dann habe ich die Hauptrolle gespielt in Wojciech. Habe ich den Wojciech gespielt. Das war eine harte Nummer. Und nach dieser ist der Schauspieler des Jahres gewählt worden. Und ich bin stolz, ich habe von besten Kritiker von der TASS in München, in Berlin, Tageszeitung in Berlin, alles, von denen habe ich alle Angst gehabt. Der hat mir seine Stimme gegeben für Schauspieler des Jahres.
Ist es Schauspielen und so ein Texten, Wojciech, braucht viel Disziplin. Hilft dir da das, was du während deiner Fußballkarriere, während des Trainings von den Trainern, hilft das, dass man Dinge, die man da gelernt hat?
Die hilft mir ganz wichtig.
Sollten die Schauspieler vielleicht alle Fußball spielen?
oder die Schauspieler Fußball spielen. Nein, das hat wirklich geholfen, Disziplin. Vom Albert Ostermeier ein Stück gespielt, Uwe in Luxemburg, im Zentraltheater in Luxemburg. Da stand ich 1 Stunde 15 Minuten allein Monolog.
Boah.
Da bin ich, ja, es stimmt, kann jeder nachgucken. Es stimmt. Monolog. Dass mal die Leute wissen, dass ich viel mehr kann und viel mehr gereizt werden könnte.
Wenn man dich mal sehen will, bist du irgendwo? Wie kann man mal dich nicht nur hören in unserem Podcast, sondern wo kann man dich erleben, außer bei Spaziergängen am Ammersee?
Ja, ja. Jetzt habe ich ein Angebot, aus Hessen in einer Kirche aufzutreten, in einer Kirche. Und in Bayern bin ich in Bayern noch nicht aufgetreten, kannst du dir das vorstellen?
Gibt es eine Wunschrolle? Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das würde ich als Schauspieler, ich meine, weißt du, ich als Radiokommentator sag, na klar, ein Champions League Finale würde ich gerne kommentieren. Was ist so dein Champions League Finale, was du gerne schauspielerisch erleben willst?
Den Richter Adam im zerbrochenen Krug.
Also alle Theater dieser Welt aufgepasst. Ja. Jimmy Hartwig. Ja. Hättest du das jemals vorgestellt als 20-Jähriger, dass du mal auf einer Bühne stehst von mehreren hundert Leuten und hättest du damals gesagt, klar, kann ich? Oder hättest du damals gesagt, was soll das?
Ja, damals mit meiner großen Klappe hätte ich gesagt, kann ich. Aber ich glaube, ich bin eine Rampensau. Das habe ich schon viele Schauspielkollegen. Ach, jetzt sind wir hier, wo ich den Kaiser von Österreich gespielt habe, Wundsiedel. Da kamen die Kollegen, alle, das sind super Schauspieler. Da nehme ich dann abends genommen und habe gesagt, Alter, du bist so eine Rampensau. Du stellst dich da oben hin und haust den Kaiser von Österreich weg, als wärst du der Kaiser. Da habe ich gesagt, ja. Aber das ist immer so, wenn ich in der Rolle, ich schlüpfe einen in eine Rolle rein. Sobald ich in das Kostüm einsteige, bin ich derjenige. Das ist Wahnsinn. Du gehst auf einmal, du gehst wie der Kaiser von Österreich.
Eine Berufung eigentlich, oder?
Der liebe Gott meint es teilweise sehr gut mit mir jetzt, weil ich vernünftig geworden bin. Und der liebe Gott tut mich immer wieder tricken, wenn er merkt, Jimmy, Achtung, du bist wieder auf dem falschen Weg.
Wenn du jetzt so zurückblickst auf das Leben, das wir jetzt in dieser Stunde so beleuchtet haben, das so viele ernste Momente hatte, so viele tolle Momente im Licht hatte, auf Bühnen, in Stadien, was würdest du heute dem jungen Jimmy Hartwig empfehlen? Vielleicht den in Offenbach oder vielleicht den dann in München?
Einfach mal dein Hirn einschalten, das wo nicht vorhanden war. Zuhören und nicht den falschen Weg gehen. Den richtigen Weg gehen. Früher gehen. Und ich hätte mir gern gewünscht, dass ich in die Schule hätte gehen dürfen. Also was ich jetzt so mitkriege, hätte ich schon auch was in der Berner drin ist, hätte ich auch schon viel erreichen können. Ich erreiche es jetzt, aber dieser Grundstock, Abitur und alles, da leide ich ein bisschen drunter. Wenn ich jetzt meine Tochter, die macht Abitur, mein Sohn ist auch, Daniel ist ja auch, der Schauspieler hat zwei Enkelkinder. Ihr seht, ich würde gerne nochmal zurückgehen können, aber nur so ein paar Jahre und dann will ich wieder in diese Zeit kommen. Weil hier habe ich die besten Menschen kennengelernt. Das ist ganz wichtig für mich. Ich will einfach nur mit Menschen zusammen sein, die mich respektieren und ernst nehmen. Zum Abschluss, merke ich ja, wir gehen ja zum Abschluss hin. Ich habe mal einen gefragt, warum mache ich keine Werbung? Agentur. Sagt er zu mir, weil sie ihn polarisieren. Dann habe ich gesagt, du bist doch, also jetzt, ist das jetzt dein Ernst, was du dazu, nein, du polarisierst. Ich könnte dich für die Werbung, dann sag doch einfach, ich bin scheiße, ich bin schlecht aussehend, aber kommen wir dann mit der Argumentation. Und so ein Kram musst du dann anhören. Und deswegen bin ich gerne mit meinen Freunden zusammen am Stammtisch, hier am Ammersee, oder was der Geier, oder sitzt mit euch gerne. Das war übrigens, besten Dank. Es war eine tolle Stunde. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind geschmeidig vorbeigegangen, aber es war wunderbar.
Wir dürfen uns bedanken für einen tollen Rückblick auf ein unglaublich erfülltes Leben, wie ich finde, Taufik, oder? Mit so vielen tollen Momenten und für deine offenen und klaren Worte, die viel zu selten in der heutigen Zeit gesprochen werden. Danke dir, Jimmy.
Ich habe zu danken.
Jimmy, vielen, vielen Dank und ich wohne ja nicht so weit. Wir sehen uns wieder.
Ja, ich hoffe es. Und zwar ganz geschmeidig.
Geschmeidig, der Mehr als Fußball-Podcast mit Ralf Exel und Taufik Kalil.